Es ist Montag, der 1. August, als ich mich gegen 18 Uhr auf den Domplatz begebe. Ich werde an einem Stadtrundgang teilnehmen. Komisch, auch wenn ich schon länger nicht mehr in Erfurt lebe, ist es noch immer meine Heimatstadt. Da kennt man doch schon alle Sehenswürdigkeiten, denkt man. Denn ich werde heute hinter die Kulissen schauen. Hinter die Kulissen eines Erfurts in der Zeit des Dritten Reiches. Dafür treffe ich mich mit der Erfurter Projektgruppe Erfurt im Nationalsozialismus. Deren Stadtführung steht heute unter dem Motto Integration und Ausschluss in der NS-Volksgemeinschaft. Anlässlich der Eröffnung der Olympischen Spiele in Berlin vor 80 Jahren. Die Gruppe hat zum Zeitpunkt meiner Ankunft schon eine beträchtliche Anzahl an Teilnehmern um sich geschart. Kaum bin ich da, geht es auch schon los. Zu Fuß erkunden wir die erste Station in der Nähe des Domplatzes.
Ganz spannend finde ich, und das ist eine meiner Lieblingsstationen von denen, die wir haben, ist die, die sich mit der Jugend beschäftigt. Also wenn man sich anschaut, wie der Nationalsozialismus auch versucht hat, Jugendliche einzubinden und halt wirklich auch so an sich zu binden und gar nicht mehr loszulassen. Und deswegen finde ich persönlich diese Station hier oder diese Station, die sich mit Jugend beschäftigt, irgendwie total spannend, weil es nämlich auch durchaus so ist, dass es nämlich trotzdem Jugendliche gab, die wirklich diesen ganzen Weg mitmachen mussten und die dann irgendwann gesagt haben, nee, das ist irgendwie nicht, das ist nicht meins. Und das waren nämlich ganz oft auch gar nicht so Leute, die gar nicht irgendwie so einen weltanschaulichen Hintergrund hatten, sondern die einfach mit diesem Uniformierungszwang, mit dem man muss sich halt da zu den Abenden treffen, man muss die und die Sachen machen und die darauf einfach überhaupt keine Lust mehr hatten und gesagt haben, lass uns lieber irgendwie bei uns im Viertel treffen, lass uns einfach hier in der Eisdiele treffen, was jetzt nämlich hier eine Bäckerei ist, war früher eine Eisdiele und war genau einer von den Anlaufpunkten, die halt die Jugendlichen gerne mitgenommen haben. Das war einer von den Treffpunkten, die Krämerbrücke war ein anderer und es gibt so diverse, die in der Stadt verteilt sind. Und hier haben sich, hat sich der Tränkerbund getroffen. Der Tränkerbund hat sich halt so ein bisschen Louis Tränker als Vorbild genommen und hat sich halt so ein bisschen an diesem Stil orientiert, kennt man ja heute irgendwie auch noch. Jugendliche suchen sich ihre Idole, die halt irgendwie vielleicht auch ein bisschen wild und rebellisch sind. Und dann kleidet man sich so wie die, macht sich so wilde Totenkopffahnen vielleicht noch ans Fahrrad dran, so haben die das damals gemacht. Haben so einen speziellen kleinen Siegelring gehabt, also der wahrscheinlich auch bloß so nachgebaut war. Und haben halt versucht, so ihre eigenen Erkennungszeichen zu schaffen und sich so ihr eigenes Gruppengefühl zu schaffen, das halt irgendwie auch sich durchaus deutlich von dem der Nationalsozialisten unterschieden hat und sie eben halt auch gar nicht so völkisch aufgeladen war, sondern halt eher darauf jugendlich sein und halt einfach auch so eine, ich sage jetzt mal so banal, so eine gute Zeit haben, abseits von der politischen Indoktrination.
Neben dem Tränkerbund gab es noch zahlreiche andere Jugendoppositionsgruppen. Erwähnenswert bleiben hier die Erfurter Jochen Bock und Karl Metzner. Diese protestierten 1943 öffentlich gemeinsam mit anderen Schülern gegen das nationalsozialistische Regime und den Krieg. Weiter geht es zum ehemaligen Stadtgesundheitsamt in die Turniergasse.
Warum haben wir uns diese Station für unseren Olympia-Rundgang bzw. unseren Inklusion-Exklusion im Dritten Reich-Rundgang überlegt? Haben wir uns das Stadtgesundheitsamt deshalb überlegt, weil es in einer gewissen Weise was mit Körper zu tun hat. Gesundheit als Vorstellungswelt, wo es um Hygiene geht, wo es natürlich auch um Krankheit geht, wo es um die Vermeidung von Krankheit geht, um die Vorsorge vor Krankheit. Wenn man das jetzt aber natürlich nicht auf einem medizinischen Gesichtspunkt betrachtet, sondern aus einem rassehygienischen Gesichtspunkt, dann ist natürlich das Stadtgesundheitsamt natürlich auch die Institution, wo die Experten sind, die mit einem ärztlichen Wissen, mit einem ärztlichen Blick natürlich ganz genau sagen kann, wer ist erbgesund und wer ist erbkrank. Und in Erfurt, also zwischen 1934 und 1944, ist eine Art Kartei erbkranker Kinder angelegt worden insgesamt, wo dann 1198 Jungen und 1115 Mädchen in dieser Kartei geführt wurden in diesen 10 Jahren. Es hat in Erfurt zumindest, sagen die Unterlagen aus dem Stadtarchiv, 601 Zwangssterilisation von Menschen gegeben, vorgenommen auf Antrag des Amtsarztes oder einer der Amtsärzte. Anzeige erstattete Amtsarzt beim Erbgesundheitsgericht. Das Erbgesundheitsgericht ist eine Institution, die beim Amtsgericht angesiedelt ist, besteht aus einem Amtsrichter, aus einem Psychiater und natürlich einem Amtsarzt. Das heißt also, es ist eine Art Sondergerichtsbarkeit, die jenseits von wie auch immer gearteten rechtsstaatlichen Vorstellungen funktioniert, sondern es geht darum, sozusagen zu entscheiden, Experten entscheiden darüber, wer den Volkskörper schadet und wer nicht.
Besonders an dieser Station wird deutlich, mit welchen Mitteln Inklusion und Exklusion im Dritten Reich realisiert wurde. Den nächsten Stopp legen wir unweit der Krämerbrücke ein.
So, wir sind an einem weiteren sehr idyllischen Ort in Erfurt. Auch einer der Orte, die ja auch so bei Stadtführungen und sowas immer gerne mitgenommen werden. Die Krämerbrücke und was man hier alles so sieht. Und unser Blick oder unser Augenmerk wendet sich allerdings eher nach hinten auf das Hotel, das Gasthaus zum alten Schwan, früher zum Schwan. Und das Thema, zu dem wir hier kommen, ist eins, was ich glaube ich gerade so im Hintergrund habe schon gehört habe, als nämlich über Gewehre geredet wurde, über Produktion. Irgendwie haben sich glaube ich gerade Leute unterhalten. Und genau darum soll es nämlich hier gerade gehen, weil das Hotel ist einer von den Orten in Erfurt, wo Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter untergebracht waren. In Erfurt haben insgesamt 32 Barackenlager existiert. Man sagt so, dass in Erfurt am Ende des Krieges so zwischen 10.000 und 15.000 Leute als Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter beschäftigt waren. Was halt auch beschäftigt ist, gut, sozusagen dazu verpflichtet waren, halt irgendwie hier zu arbeiten. Und es gibt da halt einige Firmen, die einfach auch einen sehr, sehr großen Bedarf hatten. Und dazu gehört zum Beispiel die Feimer, die halt ein Barackenlager hatte. Das ist hinten so in der Ecke Bremer Straße, Emdener Straße, Greifswalder Straße. Was ist dieses Viertel? Das ist so Hanseviertel. Und allein die hatten 17 Baracken mit rund 2.000 Zwangsarbeitern. Aber es gab halt auch noch viel mehr, die es hatten. Und so wirklich in allen Bereichen des Lebens waren Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter verpflichtet, eben halt ihre Arbeit zu leisten. Die hat in Erfurt insgesamt 32 und diese 32 Barackenlager haben allerdings nicht gereicht, um wirklich die Leute einfach auch unterzubringen. Die wurden schon in rasanter Geschwindigkeit hochgezogen, damit die Leute halt eine Unterkunft haben. Aber das hat nicht gereicht, also gab es irgendwann die Verpflichtung auch, dass die Leute untergebracht wurden und zwar in Privathäusern, in Turnhallen oder eben halt auch in Pensionen oder in solchen Gasthäusern wie hier zum Schwan.
Alleine im Tanzsaal des Gasthauses waren 26 ukrainische Zwangsarbeiter untergebracht. Später kamen noch 40 weitere hinzu. In dem völlig überfüllten Zimmer mussten sie unter menschenunwürdigen Bedingungen ausharren. Die vierte Station führt uns in die Gotthardstraße.
Wir sind jetzt hier an der Station Ghettohaus Gotthardstraße 13a. Wir haben unseren Rundgang auf im öffentlichen Raum begonnen, am Domplatz, und sind sozusagen mit den Ausgrenzungspraktiken des NS sozusagen weiter fortgeschritten. Sind jetzt hier zu sogenannten Ghettohäusern gelangt. Es gibt in Erfurt mehrere davon. Ich lese mal ganz kurz vor, wo die in der Johannesstraße, in der Georgsgasse, Herderstraße, Regierungsstraße, Michaelisstraße, Große Arche, Karthäuserstraße und am Domplatz wahrscheinlich. Was jetzt abgerissen wurde, oder? Möglicherweise könnte sein. Aber das ist sozusagen Ghettohäuser, sozusagen diese sogenannten Judenhäuser sind letzte Wohnräume, reglementierte Wohnräume von Menschen jüdischen Glaubens, von denen aus sie dann in die Konzentrationslager, Vernichtungslager deportiert wurden. In Erfurt zählte die jüdische Gemeinde im Jahre 1932 noch 1290 Mitglieder. Und im September 1941 waren es 223. Dass sozusagen jetzt hier eben ein Haus ist im städtischen Raum, der sozusagen versorgt oder zur Verfügung gestellt wurde, im Zweifel entweder von der Stadtverwaltung und oder dann natürlich im Auftrag von der Stadtverwaltung von privaten Eigentümern, die sozusagen dafür auch Miete kassiert haben und so weiter und so fort. Aber es geht sozusagen uns darum, deutlich zu machen, wie in solchen Häusern Menschen eben auf engstem Raum zusammenleben mussten und eben jeden Tag verschiedene Formen von Ausgrenzung erfuhren und natürlich auch jeden Tag mit der Abholung konfrontiert waren oder potenziell.
In den sogenannten Judenhäusern wurden die Familien auf engstem Raum zusammengedrängt. So lebten in einer Wohnung bis zu 5 Familien, in ständiger Angst vor den Deportationen in den Tod, die in Erfurt im Mai 1942 begannen. Den letzten Stopp legen wir in der Johannesstraße ein.
Diese Station könnte man prinzipiell ja an ganz vielen Stellen in der Stadt halten, weil überall, wo eine Straßenbahnschiene langfährt, fahren ja auch Straßenbahnen lang. Und um Straßenbahnen und Transport soll es jetzt mal so ein bisschen gehen. Jetzt eben beim Schwan, also bei der Gaststätte, bei der Unterkunft für die Zwangsarbeiter, habe ich ja ganz kurz schon gesagt, wie das im Alltag halt irgendwie Auswirkungen auf die Leute hatten, wie sie behandelt wurde. Und eine von den Varianten, oder womit, was Leute einfach hier machen mussten, war ja arbeiten. Und die Arbeit liegt ganz selten ja nur in dem Bereich, irgendwie so 100 oder 200 Meter von der Wohnstelle weg. Sondern es sind ja ganz oft auch einige Wege, die ja zu erreichen, die ja zu bezwingen waren oder zu bewältigen waren. Und das ist gar nicht so einfach teilweise zu machen gewesen. Und das hängt mit der EFAG zusammen. Die EFAG ist ja sozusagen schon damals dafür auch zuständig gewesen, halt die Straßenbahn, den Straßenbahnbetrieb aufrechtzuerhalten. Und die Nutzung von Straßenbahnen ist halt nicht gleich für alle gewesen, sondern es gibt halt einfach schon eine Unterscheidung. Und mit Beginn des Krieges werden halt insbesondere Ausländer und Juden, und das heißt irgendwie halt auch Zwangsarbeiter, werden halt aus der Straßenbahn rausgedrängt. Und später kommt ja dann der Judenstern noch dazu, ab September 41, der die Jüdinnen und Juden irgendwie dazu verpflichtet, den Judenstern zu tragen. Und eben halt auch die Leute halt irgendwie noch mehr stigmatisiert in der Öffentlichkeit und die Leute halt auch dazu bringt, dass sie halt in der Öffentlichkeit auch sofort als nicht-arische Deutsche in Anführungsstrichen wahrgenommen werden. An sowas wie Straßenbahn kann man halt auch sowas wie Ein- und Ausschluss und wer kann dazugehören zu einer Volksgemeinschaft und wer ist rausgeschlossen, relativ schnell und relativ deutlich klar machen und wirklich auch anhand der Leute, die ganz einfach halt da drin sitzen, also drin im Zug oder wer ist draußen.
Ab 1941 bis nach dem Krieg herrschte in den Erfurter Straßenbahnen ein generelles Fahrverbot für nicht-arische Personengruppen. Mit der Station an der EWAG beenden wir den Stadtrundgang zum Thema Integration und Ausschluss in der NS-Volksgemeinschaft. Anschaulich wurde dieser vor allem durch alte Dokumente und Fotos, die uns die beiden Stadtführer zur Verfügung stellten. Das Engagement der beiden in der Projektgruppe Erfurt im Nationalsozialismus kommt nicht von ungefähr.
Was kann es denn mehr als geschichtliches Interesse geben, um sich in einer Initiative regelmäßig zu treffen und sich Gedanken darüber zu machen? Das ist für mich Reiz genug, sich dann auch mal mit Stadtgeschichte zu beschäftigen.
Genau, bei mir war es, glaube ich, noch so eine persönliche Betroffenheit durch die Ebene, dass ich halt überhaupt nicht mal zu der Gruppe gebracht werden musste. Und da hat mich halt ein Freund einfach mit hingenommen, weil er gesagt hat, du hast doch Interesse an historischen Themen, dann komm doch mal einfach mit zur Gruppe. Und ich glaube, das ist so am ehesten mein persönlicher Bezug, natürlich ein Interesse einfach an dem Thema und an Geschichte im Allgemeinen, glaube ich einfach auch. Und vor allem an einer Form von Geschichte, die halt sozusagen auch eher guckt, was vor Ort passiert und eben halt auch schaut, wo man halt in der eigenen Stadt halt irgendwie auch Sachen finden kann, die ansonsten so ein bisschen verloren gehen vielleicht oder die ansonsten im Alltag gar nicht auffallen.
Das Interesse der Bevölkerung an den etwas anderen Stadtführungen ist in der Regel groß. Und auch wenn die Teilnehmerzahl manchmal etwas schwankt, wird kein Rundgang ausgelassen.
Das hängt so ein bisschen davon ab. Also es gibt manchmal auch so offene Rundgänge, die sind relativ schlecht besucht. Das kommt schon auch mal vor, dann hat man halt bloß so 6-7 Leute, die mit einem rumlaufen. Es gibt andere, ich glaube heute waren wir so um die 15 Leute. Die sind ganz gut besucht und es gibt dann wiederum so andere Rundgänge, die werden direkt angefragt. Also wir hatten auch schon einen Rundgang mit einer Gruppe von der IG Metall, die hier auf einem größeren Kongress war. Und da mussten wir parallel 3 Rundgänge anbieten, weil das 140 Leute waren. Also zwischen der Spannbreite bewegt sich es irgendwie. Also gerade die Anfragen sind durchaus ein bisschen voller, weil die Leute ja von sich aus kommen und ein Interesse dran haben. Und je nachdem, für was für eine Gruppe das organisiert wird, ist es dann groß oder vielleicht auch mal bloß eine Ein-Personen-Führung, wenn jemand sagt, hey, ich bin gerade in Erfurt und könnt ihr mir das nicht mehr privat geben, funktioniert auch. Und ansonsten bei den offenen Rundgängen, da schwankt es so ein bisschen.